Guten Morgen. Heute schon gefrühstückt? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Mit diesem Wort von Jesus aus Matthäus 4, Vers 4 begrüße ich euch heute Morgen ganz herzlich hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund. Und ganz egal, ob ihr gefrühstückt habt oder nicht, wir haben heute Morgen die Möglichkeit, von Gottes Wort zu frühstücken. Wir haben die Möglichkeit, einfach Grundnahrungsmittel Nummer 1 zu uns zu nehmen. Und wir haben die Möglichkeit, auch von seiner Kraftquelle zu nutzen, weil Nahrung bedeutet immer, dass wir Kraft bekommen. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns, dass wir, wenn wir hier nachher rausgehen, einfach mit Kraft rausgehen können. Jetzt ist es ja manchmal so, dass wir gerade in Durststreckenzeiten, in Zeiten, wo uns vielleicht einfach auch die Kraft ausgeht, es gut gebrauchen können, wenn wir von anderen Ermutigungen erfahren, dass wir Kraft Gottes wirklich auch glauben können, dass wir Kraft wieder erlangen können. Und deshalb soll es heute die Möglichkeit geben, ich kündige das gerne ganz am Anfang schon an, damit ihr euch ermutigt fühlt, auch Mut zu fassen, das nachher zu teilen, dass wir nach der Predigt im Lobpreisteil heute einen Zeugnisteil haben wollen, wo wir von vorne einfach erzählen können, wo wir das erlebt haben oder wo wir das gerade auch erleben, dass wir Kraft in Gottes Wort und ja in ihm gefunden haben, wo wir auch trotz Durststreckenzeiten durchhalten konnten, und das können wir miteinander teilen. Oder vielleicht habt ihr auch einen besonderen Zugang zu Gottes Wort gefunden. Vielleicht gibt es etwas, was euch besonders hilft, wenn ihr im Alltagsstress seid, euch wieder auf Gott auszurichten. Und es mag andere geben hier, die genau danach suchen, nach Inspiration, wie kann ich wieder Gott ganz erfahren durch sein Wort, wie kann ich dem näher kommen, diese Kraftquelle wieder anzapfen. Und das als Gemeinde zu teilen, das wollen wir heute einfach ganz besonders in diesem Zeugnisteil nutzen. Aber auch wenn du gerade in dieser Durststrecke bist, auch das kann geteilt werden und das kann auch von vorne geteilt werden, alle Fragen. Ich denke, eine Gemeinde sollte auch immer einander tragen helfen darin. Du kannst es auch im Einzelgespräch tun und ich möchte euch alle einladen, heute nach dem Gottesdienst einfach die Zeit zu nutzen im Gespräch darüber, ja, wie es euch mit dem Thema, das immer noch unter dem Thema geistliches Wachstum steht, also was brauche ich zum Wachstum, und auch zu dem Thema, wie geht es mir gerade damit? Erlebe ich Gottes Wort und Gott als Kraft oder habe ich da gerade Fragen? Das einfach zu nutzen beim Kaffee zum Beispiel gemeinsam oder unten im Kaffee 7. Aber auch herzliche Einladungen zu nutzen. Vielleicht ist es dran, für sich beten zu lassen. Hier unter den, bei den Bänken, unter den Palmen, wie auch immer, gibt es die Möglichkeit dazu. Und ich möchte euch ganz am Anfang schon ermutigen, darüber nachzudenken, ob das heute für euch dran sein kann. Dann möchte ich noch zwei weitere Dinge ansagen. Und zwar ist nächste Woche ein Abendmahlsgottesdienst, aber morgens um 10 Uhr hier im regulären Gottesdienst. Da wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Und danach hat sich der Schulkigo etwas ganz Tolles ausgedacht. Draußen hängen auch schon kleine Plakate. Und zwar wird es Waffeln geben und Muffins. Und es wird auch ein Glücksrad geben und ein Quiz. Denn das Ganze steht unter dem Thema Bildung. Denn der Schulkigo, der sammelt nächste Woche Spenden und gibt uns aber auch Möglichkeit, was zu essen und eben auch Freude zu haben, das miteinander zu teilen. Und zwar sammeln die für Kajaku. Das heißt, ich kann was, ich schaff was. Und das ist das Projekt von der FEG für die Kinderarbeit ausgesucht, um für die Philippinen, ganz besonders für Manila, einfach für die Bildungsarbeit der Kinder dort etwas zu tun. Und das unterstützen unsere Schul-Kigo-Kinder, und weil denen das wichtig ist, sage ich das hier heute so lang und breit an, damit wir einfach da mit dabei sein können nächste Woche und auch vielleicht ein bisschen Geld dabei haben, um das zu unterstützen. Und als zweites möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir ja Gemeindefreizeit haben und dass die Flyer ausliegen. Die sind so DIN A4 groß und das ist, geht vom 22. bis 24. August. Im Haus Friede wird das wieder stattfinden. Und es wäre schön, wenn ihr wirklich auch die Anmeldezettel schon mitnehmt und euch rechtzeitig anmeldet, damit man abschätzen kann, wie viele ungefähr mitkommen. 30. April, das ist jetzt nicht gleich übermorgen, aber da ist der endgültige Anmeldeschluss. Ich sage das mal so früh, dann kann keiner am Ende sagen, er hätte es nicht gewusst. Genau. Die weitere Ankündigung findet ihr auf dem Gottesdienstblatt. Ich möchte jetzt die Chance nutzen, dass wir noch gemeinsam beten, bevor wir gleich das Kollektenlied singen wollen und das Geld zusammenlegen wollen, die für die Gemeinde heute bestimmt ist, und möchte euch bitten, dazu aufzustehen, sofern es möglich ist. Ja, Papa, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir dafür, dass du die Kraftquelle bist und dass das wahr ist, was Jesus gesagt hat, dass wir von deinen Wörtern leben und dass wir das auch brauchen. Ich danke dir für jeden, der hier ist und das so einfach aufnehmen kann, und möchte dich bitten, dass du unsere Herzen da ganz weit öffnest. Aber du kennst auch jeden, der nicht da sein kann, der es nicht gut ist. Du weißt um die Kranken, einfach auch aus unserer Gemeinde. Du weißt auch, wer vielleicht nicht kommt, weil ihn Zweifel plagen. Wir möchten ganz besonders auch für sie bitten, dass du bei ihnen bist und uns auch Sensibilität gibst und gute Worte gibst, sie zu ermutigen, einfach in dieser vielleicht eher schwierigen Zeit. Ja, und so bitte ich dich, dass du uns einfach in diesem Gottesdienst segnest und zu uns sprichst, möchte ich auch für Rolf bitten, dass du ja seine Worte einfach ausrichtest, dass wir unser Herz ausrichten können auf das, was du durch ihn sprechen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Genau, und jetzt singen wir Stille vor dir, mein Vater.
Ja, Glaube bewegt, das ist unser Jahresthema. Geistlich wachsen, darum geht es in dem ersten Quartal, in den Monaten Januar bis März. Und ich möchte in dieser Predigt der Frage nachgehen, was braucht es zum geistlichen Wachstum? Und ich denke, dabei kann uns eine Hilfe sein, dass wir einfach mal schauen, was braucht es, damit Menschen, damit Kinder wachsen. Um dieser Frage nachzugehen, dann im Übertragenen, was braucht es, damit wir in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Jesus wachsen, dass wir zunehmend leben, so wie es Gott gefällt. Wie ist das also mit Kindern, mit Jugendlichen? Was brauchen sie, um gut zu wachsen? Die Experten sagen, eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ist Grundstein für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung von Kindern. Also, Kinder müssen Nahrung aufnehmen, damit sie die Substanz haben, um gesund zu wachsen. Aber was heißt denn ausgewogene Ernährung? Und da geht es um die Grundbestandteile unserer Nahrung. Es gibt ja Hunderte, es gibt Tausende von Lebensmitteln, die schmecken alle unterschiedlich, die sehen alle unterschiedlich aus, aber es gibt nur wenige Grundbestandteile, die dann jeweils in unterschiedlicher Zusammensetzung in jedem Nahrungsmittel enthalten sind. Ja, wir schauen uns mal das an. Also was sind denn, jetzt bitte ich einfach mal kurz so reinrufen, darum reinzurufen, was sind denn Bestandteile unserer Nahrung? Kohlenhydrate, genau. Was haben wir noch? Eiweiß, ja, das sind schon zwei, vier haben wir. Fette, ja, und das dritte? Ja, Spurenelemente und Vitamine. Genau, so. Und jetzt haben wir die schon hier alle wunderbar in der Präsentation. Also Kohlenhydrate, die sind Energielieferant, Kraftstoff für unsere Muskeln. Eiweiße, die haben wir in Fleisch, in Eiern, in Milch, aber nicht nur in tierischen Lebensmitteln, auch im Bohnen. Und die sind ganz wichtig, dass unsere Zellen sich aufbauen und erhalten bleiben. Fette, die sind Hauptenergiespeicher im menschlichen Körper und die haben auch eine Menge andere wichtige Funktionen noch. Zum Beispiel, sie isolieren gegen Kälte im Winter, sind Schutzpolster für das Nervensystem und so weiter. Auch in den Zellen haben die wichtige Aufgaben. Mit den Vitaminen und Mineralstoffen ist das so eine ganz besondere Sache. Die gibt es nämlich immer nur in ganz kleinen Mengen, in Spuren oft nur, und trotzdem sind die für den ungestörten Ablauf vieler Stoffwechselprozesse im Körper unentbehrlich. Also man denke nur an Vitamin D, was für das gesunde Knochenwachstum wichtig ist, Vitamin A, das wir richtig sehen können, Abwehr von Krankheiten, Stärkung des Immunsystems, das ist Vitamin C. Genau. Und wenn nur einer dieser vier Grundbestandteile auf Dauer fehlt oder zu wenig vorkommt, dann führt das zu Mangelerscheinungen. Also zum Beispiel die Seefahrer im Mittelalter, die wussten das noch nicht mit den Vitaminen und die haben sich dann nur irgendwie von Schwarzbrot und Pökelfleisch ernährt. So, und dann kam es zu Skorbut, einer gefährlichen Krankheit, da fallen dann die Zähne aus und so weiter und führt dann auch letztlich zum Tod. Und die Ursache, Vitamin C, Mangel. Kein frisches Obst an Bord. Ja. Und ganz praktisch, wenn wir keine Kohlenhydrate aufnehmen, dann sind wir schlapp, unterzuckert, müde, schwach. Fazit: Damit Kinder wachsen, brauchen sie eine Ernährung, in der diese vier Grundbestandteile der Nahrung in einem ausgewogenen Verhältnis enthalten sind. Diese Betrachtung kann uns eine große Hilfe sein, wenn wir jetzt versuchen zu verstehen, was es braucht, damit Menschen, die mit Jesus Christus leben, geistlich wachsen. Und dabei bin ich jetzt angelangt bei dem ersten Predigtext für heute aus der Apostelgeschichte 2, der Vers 42. Da heißt es, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten zusammen. Eine kurze Einordnung dieses Textabschnittes. Der steht ja in der Apostelgeschichte direkt nach dem Pfingstbericht. Und Pfingsten, das war die Gründung der ersten christlichen Gemeinde überhaupt. Ort des Geschehens war Jerusalem. Und die nach seinem Tod verbliebenen Jünger hatten sich dort versammelt. Und dann, während des jüdischen Pfingstfestes, kam der Heilige Geist sicht- und hörbar auf diese Gruppe. Sie fingen an, in Sprachen zu reden, die ihnen der Geist eingab, und lobten so Gott. Das alles erregte nicht geringes Aufsehen. Petrus hielt eine lange Predigt und in der Folge ließen sich über 3000 Menschen taufen. Das war ein klasse Start für eine Gemeinde. Wie groß war das Startteam unserer Gemeindegründung in Holzwickede? Also 3000 nicht. 300? Nein. 30? Ich glaube selbst das nicht. Also, eine prächtige Gemeinde, die da in Jerusalem entstand. Und diese Gemeinde war und blieb quicklebendig, entwickelte sich gesund weiter, sie wuchs. Jeden Tag kamen weitere Menschen dazu. Und ihr Glaube bewegte sie in unvergleichlicher Weise. Die Nachricht von Jesus breitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Römischen Reich aus. Und in diesem Text, den ich uns vorhin vorgelesen habe, erfahren wir, was für sie, für diese erste Gemeinde, für diese ersten Christen wichtig war, damit sie geistlich wuchsen, sich gesund weiterentwickelten. Und da ist diese erste Gemeinde in Jerusalem ein Stück Modell, ein Stück Vorbild auch für uns heute. Was für sie wichtig war, ist auch für uns heute wichtig. Vier Dinge werden genannt. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. In anderen Bibelübersetzungen ist auch die Rede von der Lehre der Apostel, apostolische Lehre. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Hier geht es um Gemeinschaft. Sie feierten das Mahl des Herrn, das ist das Abendmahl, und sie beteten gemeinsam, also gemeinsames Gebet. Diese vier Dinge. Und jetzt bitte ich euch einfach mal, betrachtet diese vier Grundbestandteile geistlichen Lebens, das, die es in der ersten Gemeinde in Jerusalem gab, im Bild gesprochen, als die Grundbestandteile unserer geistlichen Nahrung. Das heißt, diese vier Dinge, Gebet, Abendmahl, Gemeinschaft und Lehre, müssen wir regelmäßig aufnehmen in ausgewogener und abwechslungsreicher Weise, damit wir geistlich wachsen. Und heute möchte ich einem dieser Nahrungsbestandteile in besonderer Weise nachgehen, nämlich der Lehre der Apostel. Die 12 Apostel, die waren ja Augen- und Ohrenzeugen gewesen von allem, was Jesus gesagt und getan hatte. Sie waren seine Mitarbeiter gewesen. Und dann, als Jesus sich von ihnen verabschiedete, sagte er, alles, was ihr von mir gehört habt, das lehrt andere, es lehrt sie zu befolgen, zu halten. Und so haben das die Apostel auch gemacht. Sie berichteten den anderen, den vielen Menschen, die an diesem Start der ersten Gemeinde in Jerusalem dazugekommen waren. Sie berichteten ihnen vom Reich Gottes, von Gottes Kraft. Sie berichteten davon, was es braucht, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Sie berichteten ihnen, sie lehrten sie vom Weltende und von der Wiederkunft Jesu. Und so hatten die ersten Christen in Jerusalem all die Lehre, die sie für ihr geistliches Wachstum brauchten, aus kompetenter erster Hand. Frisch und unverbraucht. Qualitätsklasse 1A. Toll, oder? Also, mit Petrus als Lehrer und, da stelle ich mir noch so vor, Jakobus und Johannes dabei, also da würde ich auch prima geistlich wachsen. Das wäre doch klasse, oder? Denkt man vielleicht. Und wir heute? Was bleibt für uns? Müssen wir uns im Bild gesprochen mit welchem Gemüse zufrieden geben? Und was soll dann daraus werden an Wachstum? So ist es nicht. Was die Apostel damals sagten, wurde zunächst mal mündlich von anderen weitergegeben, überliefert. Dann wurde es gesammelt, dann wurde es schriftlich festgehalten und es wurde zur verbindlichen Lehre in den Gemeinden, die entstanden. Und dann fand es seinen Weg in die Evangelien und in die Briefe, die wir heute im Neuen Testament haben. Der Heilige Geist sorgte damals dafür, dass das alles, was die Apostel lehrten, genau so und nicht anders in die Bibel kam, wie wir es heute brauchen, damit wir frische geistliche Nahrung zu uns nehmen können. Der Heilige Geist sorgt heute dafür, dass wir jeden Tag neu biblische Lehre frisch und unverbraucht aufnehmen können, sei es beim Bibellesen, beim Hören einer Predigt, bei einem Bibelgespräch, sei es beim Lesen eines Buches, das das Evangelium von Jesus zur Sprache bringt. Und deswegen sage ich jetzt, apostolische Lehre, das habe ich dann mal in den Überschriften mit AL abgekürzt, also apostolische Lehre entspricht die biblische Lehre, BL, die wir haben. Und dank des Heiligen Geistes, Halleluja, sind wir nicht schlechter dran als die Menschen der ersten Gemeinde. Das ist wunderbar. Ganz wichtig dabei noch, apostolische Lehre und biblische Lehre damals wie heute war nicht nur Theorie, Orthodoxie, ein Gedankengebäude, sondern das waren Worte, die mit Kraft einhergingen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 5, sagt der Apostel Paulus, als wir euch die gute Nachricht verkündeten, apostolische Lehre, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte. Was geschah damals? Was waren das für Taten? Menschen erkannten auf einmal ihre Schuld, erkannten, wie bedürftig sie waren, Gott gegenüber, dass sie Jesus brauchten. Manchmal haben Menschen ja Festungen im Kopf, so sagt Paulus, das fest zementierte Vorstellungen und die stehen dem Glauben, dem Vertrauen an Gott, an Jesus im Weg und übrigens dann auch dem Vertrauen, den Beziehungen untereinander zu anderen Menschen. Durch biblische Lehre, durch die Verkündigung wurden und werden solche Festungen eingerissen, im Bild gesprochen. Es geschahen Wunder und es geschehen Wunder. Menschen vertrauen Gott und erleben, dass Gott handelt. Kranke zum Beispiel wurden und werden geheilt. Also, so ist es auch heute. Biblische Lehre, da geht es nicht nur um Theorie, die vielleicht blass und lebensfern ist, sondern es geht darum, dass Gott Dinge auch tut. Dass Gott sich in seiner Kraft erweist, in und durch die biblische Lehre. Ja, so viel mal. Ich hoffe, das hat schon ein bisschen Appetit gemacht auf dieses Grundnahrungsmittel oder diesen Grundbestandteil geistlicher Nahrung, biblische Lehre. Wir singen jetzt miteinander ein Lied, Thy Word, und dann möchte ich ein Stück weitergehen und dass wir schauen, wozu ist die biblische Lehre eigentlich gut, wie sehen Mangelerscheinungen aus und so weiter. To my path.
lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I lost my way, still you're there beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end.
Ich lese uns den zweiten Predigttext aus 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17 vor. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt, wer deine Lehrer waren, und du kennst auch seit deiner Kindheit die heiligen Schriften. Sie können dich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Sie dienen dir aber auch bei deiner Aufgabe als Lehrer der Gemeinde. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Paulus schreibt hier seinem Mitarbeiter Timotheus und er sagt ihm, du aber bleibe bei dem, ja bei was soll er bleiben? Bei dem, was er gelernt hat, worauf er sein Vertrauen gesetzt hat, was er von seiner Mutter und Tante und dann vor allem vom Apostel Paulus gelernt hat, die apostolische Lehre. Die heiligen Schriften in der Auslegung des Apostels. Da haben wir das wieder. Hier geht es um diesen Grundbestandteil geistlicher Nahrung. Und er soll, der Timotheus, darin bleiben. Das ist genau wie in dem, was wir in dem Text aus der Apostelgeschichte gehört haben. Sie blieben beharrlich dabei. Ja, das finden wir hier wieder. Und dann sagte Paulus in Vers 15, diese heiligen Schriften, das, was du da liest, was du aufnimmst, sie können dich lehren. Wörtlich heißt das, sie haben die Kraft, dich zur Rettung zu führen. Das ist auch noch ein Punkt, der wichtig ist, bevor ich dann der Frage nachgehe, was bringt mir dann die biblische Lehre für geistliches Wachstum? Hier geht es um Kraft. Biblische Lehre entfaltet Kraft in unserem Leben. Das Wort, was da im Grundtext steht, ist das, was sich in unserer Sprache da auch in Dynamik wiederfindet oder in Dynamit. Da geschieht etwas. Wenn wir uns biblischer Lehre aussetzen, passiert etwas in unserem Leben. Das geht nicht spurlos an uns vorbei. Und was passiert da? Was bringt uns denn dann dieser Grundbestandteil geistlicher Nahrung für unser Wachstum? Und umgekehrt gefragt, wie sehen Mangelerscheinungen aus? Das erste, biblische Lehre entfaltet eine starke positive Kraft für unseren Glauben und in unserem Leben. Durch biblische Lehre empfangen wir Hoffnung, Freude, Motivation. Ja. Ich erlebe das für mich selber, vor allem dann, wenn ich nicht Bibel lese. Also normalerweise habe ich das, dass ich jeden Tag unabhängig von meiner Arbeit, die ich als Pastor tue, einen Abschnitt aus der Bibel lese, so ein paar Seiten. Und manchmal kriege ich das nicht auf die Reihe. Und dann merke ich, da fehlt mir was. So, am ersten Tag geht das noch, ne? Wenn es dann am zweiten Tag auch so ist, dann merke ich, ich bin unkonzentriert. Ich habe keine Motivation für meine Arbeit in der Gemeinde. Ich werde ungeduldig mit mir selber und mit anderen. Ich bin frustriert. Und ich staune, was passiert, wenn ich mich dann ransetze und Bibel lese und mir die Zeit nehme. Manchmal muss ich aus meinem Büro rausgehen, weil das da einfach zu viel an Kleinkram, an kleinteiliger Arbeit rumliegt. Dann suche ich mir einen ruhigen Platz und lese und ich merke, da kommt eine Klarheit, eine Freude, ein Grundton von Zuversichtlichkeit in mein Denken und in mein Fühlen rein. Das ist spitze. Ja. Die Heilige, das hat damit zu tun, dass die Heilige Schrift, das Wort Gottes, damit die biblische Lehre, dass das Kraft in uns entfaltet. Mögliche Mangelerscheinungen sind dann umgekehrt, und da muss ich natürlich sagen, wie beim menschlichen Organismus auch, so sind beim Glauben Zusammenhänge komplex, aber bestimmte Dinge können Symptome von fehlender biblischer Lehre sein, von einem Mangel an biblischer Lehre, Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit im Glauben und überhaupt und fehlende Motivation im Glauben weiterzugehen und zu leben. So, und jetzt gehe ich mal weiter. Ein weiterer Gewinn oder ein weiteres positive Auswirkung von biblischer Lehre, das ist das, was Paulus dem Timotheus schreibt: Diese heiligen Schriften können dich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Hier ist nicht die Bekehrung im Blick. Der Weg zur Rettung, das meint den Weg des Glaubens, unsere geistliche Reise, die wir machen, bis wir bei Jesus in der ewigen Welt angelangt sind, in Gottes ewiger Welt. Da erst ist unsere Rettung vollendet. Und biblische Lehre gibt uns Orientierung auf diesem Weg. Und das heißt, biblische Lehre gibt uns Klarheit für Prioritäten. Und wir haben ja alle mehr als genug Dinge im Terminkalender. Die allermeisten jedenfalls von uns. Und oft ist die Frage, was mache ich und was mache ich nicht? Und in der Regel fallen viele Dinge hinten runter. So ist es doch, oder? In den selteneren Fällen ist es so, dass wir ganz klar und souverän sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Durch biblische Lehre finden wir Klarheit im Blick auf Prioritäten. Was kommt zuerst und was kann dann auch hinten runterfallen? Durch biblische Lehre bekommen wir Klarheit für den nächsten Schritt, den wir gehen. Ganz wichtig. Und mögliche Mangelerscheinungen, wenn wenig biblische Lehre in unserem Leben ist, wir verzetteln uns. Du siehst den Wald vor Bäumen nicht mehr. Oder du fühlst dich überfordert. Es sind zu viele Bälle, die du in der Luft halten musst. Du fühlst dich überfordert, vielleicht überhaupt den nächsten Schritt zu gehen. Du sagst, boah, das ist mir alles zu viel. Ich kriege es nicht auf die Reihe. Ich möchte einfach nur raus, aussteigen. Mögliche Mangelerscheinung. Ein Gewinn, das, was uns biblische Lehre bringt, für geistliches Wachstum, für unsere Entwicklung im Glauben. Paulus sagt, spricht von Zurechtweisung und Besserung der Irrenden für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Es ist ja so, es geht um Korrektur. Es ist ja so, dass in unserem Leben ganz viele, in unserem Denken und Fühlen ganz viele unterschiedliche Strebungen sind, Impulse. Ja, dann möchtest du mal raus, dich bewegen, dann habe ich auf einmal Hunger, dann möchte ich was essen, dann sage ich, boah, ich möchte mal ein Konzert besuchen, ich möchte mal Freunde wiedersehen, ich möchte mal schlafen, ich möchte mal einen Film sehen, ich möchte mal in Urlaub fahren, ich möchte mal jetzt ganz dringend eine bestimmte Arbeit erledigen, ich muss dies und das tun, es geht gar nicht anders. Und so sind ganz viele Gedanken und Impulse in uns. Und manchmal gehen wir in die Irre. Und hast du da ein Bedürfnis, das treibt dich an, und dann baust du richtig Mist. Gott korrigiert uns durch biblische Lehre. Durch biblische Lehre hilft Gott uns so zu leben, wie es ihm gefällt. Wir brauchen diese Korrektur. Und wenn wir diese Korrektur nicht haben, dann haben wir, ist das ein Ausdruck oder dann führt das zu Mangelerscheinungen. Zum Beispiel, typische Sache, Fehlentwicklung. Unversöhnlichkeit oder Bitterkeit. Ich merke das für mich immer wieder, wenn ich enttäuscht bin oder verletzt bin von einem anderen Menschen, dann sage ich, boah, da war aber fies. Das merke ich mir jetzt. Das wird mir nicht wieder passieren. Nicht bei dem. Das lasse ich nicht wieder zu. Und dann merke ich, wie sich da etwas festsetzt bei mir vielleicht. Wie mich etwas verfolgt und wie vielleicht da so ein bitterer Nachgeschmack bleibt und wie ich dann einen Mangel an Vertrauen habe. Ja? Ein Mangel, mich auf Beziehung und Begegnung wieder einzulassen mit dem anderen, wo ich auf Abstand bleibe und sage, lieber sichere Distanz, da fahre ich sicher mit. Das ist eine mögliche Mangelerscheinung, weil biblische Lehre fehlt. Ich erlebe das dann oft, dass ich in der Bibel altbekannte Stellen lese, vergebt einander. Nehmt einander so an, wie euch Christus angenommen hat. Oder ich höre das in einer Predigt oder ich lese das in einem Buch. Und das brauche ich. Wir brauchen das, dass uns diese altbekannten, oft gehörten Wahrheiten des Evangeliums immer wieder neu ins Leben hineingesprochen werden, damit wir dann Korrektur bekommen. Und dann sage ich, alles klar, ich muss vergeben. Rolf, hast du schon vergeben? Nee, dann mache ich das jetzt. Mögliche Mangelerscheinung ist, dass ich Gott nicht mehr vertrauen kann. Vielleicht, weil ich sage, Gott hört mein Gebeten. Ich habe gebetet, Gott hat es nicht erhört. Ich bin enttäuscht und sage, Gott, mit dem Beten, das funktioniert nicht so, wie ich gedacht habe. Gott beschützt mich nicht, Gott erhört mein Gebet nicht. Und dann habe ich Angst. Dann habe ich Angst, Risiken im Glauben einzugehen. Aber Glauben ohne Glaubensschritte geht gar nicht. Ja? Also, wenn das, ich sage das mal so, das Vitamin, biblische Lehre fehlt, dann kommt es zu solchen Fehlentwicklungen oder Mangelerscheinungen. Letzter Punkt, ganz kurz, den ich noch sehe als Gewinn, Ausrüstung für den Dienst. Der Apostel Paulus spricht, dass mit den Heiligen Schriften in der Hand der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet ist für alle Aufgaben seines Dienstes. Im Dienst für Jesus, für Gott, geht es um Menschen. Es geht darum, sie auf dem Weg des Glaubens zu begleiten, ihrer geistlichen Reise zu begleiten. Und biblische Lehre gibt uns da was in die Hand, was wir weitergeben können. Ermutigende Worte, klare Inhalt. Und wenn du das nicht hast, weil du es selber nicht empfängst, dann fühlst du dich überfordert. Was soll ich mir jetzt schon wieder aus den Fingern saugen? Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Mögliche Mangelerscheinungen. Okay, das war sozusagen so wie der Beipackzettel bei den Medikamenten, dass man mal sieht, so Wirkung und nicht Nebenwirkungen, sondern Mangelerscheinungen. Und jetzt möchte ich einfach nochmal zum Schluss darüber nachdenken, wie nehmen wir biblische Lehre auf? Und wo ist denn biblische Lehre drin? Da komme ich nochmal auf das Bild der Nahrung. Ja, es stimmt, wir müssen zum Beispiel Kohlenhydrate aufnehmen, sonst fehlt uns die Energie. Aber wir müssen, Gott sei Dank, nicht immer Kartoffeln essen. Oder wir müssen nicht immer Nudeln essen. Vielleicht hast du dir dann irgendwann mal die Kartoffeln übergegessen und du sagst, boah, ich kann die nicht mehr sehen, und trotzdem brauchst und musst du nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Das geht gar nicht. Und so ist das auch mit der biblischen Lehre. Abwechslungsreiche Ernährung ist möglich und wichtig. Biblische Lehre gibt es in vielerlei Weise, natürlich in der Bibel. Und da ist es wichtig, im Neuen Testament anzufangen und zu lesen. Aber natürlich gibt es biblische Lehre auch in einer Predigt, in einem Buch, in einem Film, in einem Gespräch. Und wie, oder bevor ich dazu komme, noch ein ganz wichtiger Punkt, biblische Lehre, wenn wir die aufnehmen wollen, dann brauchen wir Gemeinde, Gemeinschaft. Man könnte sich ja sagen, mir reicht es, ich lese die Bibel und dann empfange ich alles, was ich brauche. Aber ich habe ganz bewusst apostolische Lehre nicht mit Bibellesen gleichgesetzt, sondern von biblischer Lehre gesprochen. Bibellesen ist ein Zugang zur biblischen Lehre, aber nicht der einzige. Du brauchst den anderen, die Gemeinschaft. In der ersten Gemeinde heißt es, sie ließen sich beständig von den Aposteln unterweisen. Um biblische Lehre richtig aufnehmen zu können, verstoffwechseln zu können, brauchen wir den anderen, der sie uns konkret zuspricht. Das waren damals die Apostel und das sind heute Männer und Frauen in unserer Gemeinde. Ich muss mir biblische Lehre auch als Pastor von anderen sagen lassen. Nicht nur, aber oft. Ich brauche das biblische Lehre, Verkündigung in mein Situation hinein spricht. Und das tut der Heilige Geist oft, ohne dass wir das merken, bewusst durch ein Gespräch vielleicht, nicht nur durch die Predigt. Also, Hauskreis zum Beispiel, ganz wichtiger Punkt. Ich habe gesehen, wir haben 250 Mitglieder in unserer Gemeinde, 100 davon sind in Hauskreisen, 150 vermutlich nicht. Das heißt noch nicht viel. Oder das heißt, ich will sagen, die Frage ist, wo bekommst du, wenn du nicht in einem Hauskreis bist, wo bekommst du dann biblische Lehre so konkret zugesprochen? Im Gottesdienst, das ist ganz schön, aber das ist sehr allgemein. Das wird nie so konkret wie in einer kleinen Gruppe, wo man auch drüber reden kann. Ja. Für die Aufnahme biblischer Lehre ist auch noch sehr wichtig die aktive Verstoffwechselung. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, lehrt die Menschen alles halten, befolgen, was ich euch gelehrt habe. Also es geht nicht nur ein kopfmäßiges Zustimmen und Abnicken. Wir verstehen biblische Lehre erst, wenn wir das auch tun, was Jesus uns da sagt. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du biblische Lehre aufnimmst, wenn du in einen Gottesdienst gehst, wenn du in einen Hauskreis gehst, wenn du Bibel liest, frage dich, bete vorher und sage, Jesus, was willst du mir sagen? Gott, wo willst du mich in Bewegung setzen? Dann zur Aufnahme. Es sind einfach verschiedene Dinge als Anregung auch gedacht. Zur Aufnahme biblischer Lehre. Wie finde ich Zugänge zum Lesen in der Bibel? Bibellesen ist ja für viele von uns oft eine mühselige Pflicht. Und da ist es gut zu wissen, es gibt sehr unterschiedliche Zugänge. So wie man Kartoffeln ganz unterschiedlich anrichten kann und vielleicht schmeckt eine bestimmte Art von Kartoffelsalat dir auf einmal super gut und sonst sagst du, nee, also Salzkartoffel mag ich überhaupt nicht. So kann das auch mit dem Bibellesen gehen. Man kann einzelne Verse meditieren oder größere zusammenhängende Abschnitte lesen. Man kann alleine lesen oder gemeinsam in einer Gruppe lesen. Da sind zum Beispiel so Minigruppen für mich sehr hilfreich gewesen. Ja? Drei Leute treffen sich und vereinbaren sich, wir lesen zusammen Bibel. Und dann fragen sie sich hinterher auch, hast du das gemacht? Wenn du Interesse hast an so einer Minigruppe, kannst du dich gerne mal an mich wenden. Ich vermittle da gerne immer wieder so, dass solche Gruppen zustande kommen. Okay. Also es gibt sehr unterschiedliche Zugänge und das ist beileibe nicht alles, was ich hier erwähnt habe. Ein letzter Gedanke. Versorgung mit biblischer Lehre ist kein Selbstläufer. Es heißt am Anfang des Textes in der Apostelgeschichte, sie alle widmeten sich eifrig. Und das meint, in anderen Übersetzungen vom Grundtext sind diese Übersetzungen auch möglich, Die Leute kamen immer wieder, um die Lehre der Apostel zu hören. Sie hielten an ihrer Gemeinschaft, an ihren Treffen fest. Sie waren dauernd bedacht darauf, das Abendmahl zu feiern. Sie beschäftigten sich emsig damit zu beten. Die blieben da dran, ausdauernd und beharrlich. Nicht nur Pfingsten und fünf Tage danach, sondern beständig. Mit anderen Worten, es reicht nicht nur aus, einmal im Monat an einem Tag einem Kind einen tollen Salat, Kartoffeln, Fleisch und Obst hinzustellen und des Rest des Monats ernährt sich das Kind von Cola, Pommes oder Süßigkeiten. Auch einmal in der Woche reicht solche gute Ernährung nicht. Eine gute Ernährung, da bleiben Eltern Tag für Tag, Mahlzeit für Mahlzeit an ihren Kindern, mit ihren Kindern dran. Das ist kein Selbstläufer. Es erfordert am Anfang ganz viel Initiative der Eltern und später vom Erwachsenen ganz viel Selbstverantwortung und Selbstkontrolle. Wir merken das. Unsere Kinder haben Taschengeld, was machen die? Zack, zu Rewe gehen und sich eine Tüte Bonbons holen. Und dann fragen wir am Abend, wo sind die Bonbons? Hier, weg. Und dann Bauchschmerzen. Ja? So ist das auch bei geistlicher Ernährung. Das ist kein Selbstläufer. Es braucht gute Gewohnheiten, für die wir Verantwortung übernehmen. Wann möchtest du regelmäßig Bibel lesen? Wenn du da keine Antwort für hast, wenn ich da keine Antwort dafür habe, dann werden wir nicht dazu kommen, regelmäßig Bibel zu lesen. Mit wem möchtest du über Bibel, über biblische Lehre reden? Wenn du da nicht eine Vereinbarung mit Leuten hast, wo ihr euch trefft, dann wird das selten bis gar nicht stattfinden. Und ist es nicht so? Gute Ernährung, jetzt wieder im Bild gesprochen, gelingt am besten in der Familie. Also wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und wenn dann gut gekocht wurde, man isst gemeinsam, man nimmt sich die Zeit dafür, einer hat sich Gedanken gemacht, was ist da und zu essen und so weiter. Dann klappt gute Ernährung ganz gut. Schwierig wird gute Ernährung bei Singles, die alleine wohnen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Das ist ganz schwierig. Ne? Sag ich, das Essen lasse ich jetzt mal aus, dann habe ich keine Zeit für. Dann kann ich ja noch später essen. Habe auch gar keinen Hunger. Und dann, ach, jetzt komme ich hier an der Imbissbude vorbei, schnell noch Pommes essen und so. Ne? Und dann ade, ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung. Da ist das schon vorbei. Übertragen. Eine geistlich ausgewogene Ernährung kriegen wir am besten, wenn wir in der Familie sind und bleiben. In der Familie Gottes, in der Gemeinde. In der Gemeinschaft der anderen. Und dort kriegen wir Motivation. Natürlich müssen wir selber essen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber dort kriegen wir die Ermutigung und den Rahmen auch, uns geistlich ausgewogen zu ernähren. Also so viel heute einmal zu dem Thema, was braucht es, geistlich zu wachsen, geistliche Ernährung, Grundbestandteil, biblische Lehre. Die anderen zu einem anderen Zeitpunkt.
Das ist total schön, was Rolf gerade gesagt hat. Das passte so gut zu dem, was wir im Hauskreis vor ein oder zwei Wochen besprochen haben. Da ist uns genau das nämlich auf einmal so bewusst geworden, dass wir das, was wir so glauben, alles irgendwie oder so vieles aus zweiter Hand nur haben. Wir wissen das, weil Rolf uns das sagt, wir wissen das, weil Arne uns das sagt, weil es in Liedern gesungen wird, die wir hören oder in irgendwelchen sekundär geistlichen Büchern, die wir lesen, aber so wenig wirklich aus der Bibel selbst. Und das ist uns sehr wichtig geworden vor ein, zwei Wochen. Ich freue mich total, dass wir das im Hauskreis gemeinsam tun. Deswegen möchte ich auch nochmal ermutigen, wirklich in so einen Hauskreis zu gehen. Wir haben auch noch Plätze frei. Aber wir wollen halt nicht dabei bleiben. Wir haben gesagt, wir machen uns auf die Suche danach, wie können wir auch zu Hause in unserem Alltag wirklich Bibel lesen? Wie können wir das unterbringen, trotz Kindern und Alltag und Arbeitsstress und was wir so haben? Nichtsdestotrotz können wir Gott auch in Liedtexten erfahren und dort von ihm hören, Dinge von ihm gesagt bekommen, ihn anbeten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen.
Das Universum, der das Leben in der Welt, wer gab Sonne, Mond und Sterne ihren Platz am Himmelszelt, wer ist oben auf den Bergen? Wer ist in dem tiefsten Tal? Wer ist größer als der Himmel? Und wer kennt der Sterne Zahl? Geschöpfer Gott, der heißt Jahwe, der Herr, der Herr, der heißt Jahwe, der Friedefürst, der heißt Jahwe. Der heißt Jahwe, gerechter Sohn, er heißt Jahwe, der Herr, mein Fels, der heißt Jahwe. Wer ist er, dass er mir Glück bringt?
Dass er mir Glück bringt.
Wer ist er, der Frieden gibt?
Der Frieden gibt.
Wer ist er, der für mich da ist? Der mich so unendlich liebt, der bewegt meine Gefühle, und wer füllt mein Leben auf, wer stillt meine größte
Sehnsucht
mit allem, was ich brauche.
Der Schöpfer Gott, der heißt Jahwe, der Herr, der heißt Jahwe, der Friedefürst, der heißt Jahwe. Dreieinigkeit, der heißt Jahwe, gerechter Sohn, der heißt Jahwe, der Herr, mein Fels, der heißt Jahwe. Der Schöpfer Gott, der heißt Jahwe, der Herr, der Herr, Dreieinigkeit, er ist Jahwe, gerechter Sohn, er ist Jahwe, der Herr, mein Fels, er ist Jahwe.
Du bist heilig und allmächtig, jedes Knie beugt sich vor dir. Du bist Herr der ganzen Schöpfung, und doch bist du ganz nah bei mir. Engel singen dir zu Ehre, preisen dich vor deinem Thron. Wir sind hier zusammen, loben Jesus, deinen Sohn.
Der Schöpfer Gott, der heißt Jahwe, der Herr, der Herr, der heißt Jahwe, der Friedefürst, der heißt Jahwe.
Er heißt Jahwe,
der Gerechtigkeit, der heißt Jahwe, gerechter Sohn, der heißt Jahwe, der Herr, mein Fels, der heißt Jahwe. mich lauter zu mir als der Lärm dieser Welt von Macht und Geld. Er spricht lauter zu mir als die Sicherheit von Raum und Zeit. Er spricht lauter zu mir als die falschen Gedanken, die sich um mein Herz ranken. Spricht lauter, lauter, lauter zu mir. Spricht lauter, lauter, lauter zu mir. Ein Wort von dir, meine Seele wird gesund. Ein Wort von dir, lass den Nebel auf, lass mein Leben bunt. Ein Wort von dir, zeig mir, wohin die Reise geht. Zeig mir den Weg zu dir, zeig mir den Weg zu dir. Sprich lauter zu mir,
sprich
lauter zu mir,
sie ist dein Zuhause.
Sprich lauter zu mir,
dir will ich vertrauen, auf den Wort will ich bauen.
Sprich lauter, lauter, lauter zu mir. Sprich lauter, lauter, lauter zu mir. Ein Wort von dir, und meine Seele wird gesund. Zeig mir, wohin die Reise geht. Zeig mir den Weg zu dir. Zeig mir den Weg zu dir. Ein Wort von dir, und meine Seele wird gesund. Ein Wort von dir, löst den Nebel auf, macht mein Leben gut. Ein Wort von dir, zeig mir, wohin die Reise geht. Zeig mir den Weg zu dir. Yeah.
Versammelt, wird der eine singen, der andere wird lehren. Wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt einfach austauschen, die Möglichkeit haben, Zeugnis zu geben von dem, was ihr mit Gottes Wort erlebt habt, welche Zugänge für euch hilfreich sind und wo ihr vielleicht noch Fragen habt. Und als erstes weiß ich, kommen Leute, die gesagt haben, sie waren beim Willow Creek Kongress und möchten davon berichten, was sie dort an geistlichen Lehre auch mitgenommen haben. Karin und genau ein paar von den Willow Creekern.
Ist Annika Ndong auch hier?
Okay, schade.
Ja,
er ist schon da.
Ja, wir 10, Annika gehört eigentlich noch dazu, sie war mit dem evangelischen Ausländerdienst dort mit einem Stand. Wir 10 waren auf dem Willow Creek Kongress in Leipzig. Das Thema war Zwischenland. Und wir haben schon viel von Essen geredet, es war eigentlich ein Schlaraffenland, nicht einfach nur Zwischenland. Und zwar haben wir ganz, ganz viel essen können. Der Willow Creek Kongress ist ein Kongress, um Leiter in Gemeinden aufzubauen. Das sind nicht nur Pastoren, Älteste, sondern jeder, der in Leiterschaft ist und solche Aufgaben hat. Und wir haben viele gute Predigten gehört, super Lobpreis gehabt und Gemeinschaft abends hatten wir untereinander und auch in der FEG Leipzig. Und das Futter, was wir bekommen haben, war biblische Lehre, sehr praxisorientiert und auch seelsorgerliche Predigten. Und alles ging uns nahe. Wir können eigentlich nicht sagen, dass irgendwas dabei war, was irgendwie an uns vorbeigegangen ist. Und wir möchten jetzt gern alle irgendetwas dazu sagen, was uns persönlich bewegt hat. Von daher Zeugnisteil, bevor ich hier einfach weiter rede. Fangen wir von vorne an.
Ja, was hat mich bewegt? Verschiedenes. Vielleicht ein kleines Schlaglicht. Das war FEG Leipzig angesprochen. Ein Prachtbau aus 1954 mit verschiedenen Malereien an der Wand. So bekannt als DDR-Kultur, Arbeiterklasse und auch die Fischer. Die Fische fingen. Und jetzt ist da die FEG Dortmund drin. Und das vielleicht als FEG Leipzig drin, natürlich Leipzig, wir sprechen mal von Leipzig. Und vielleicht das als Bild, um was es ging, um Veränderungen. Und dieses Zwischenland, was für uns immer auch die Frage ist, wo will Gott uns haben. Und ich glaube, das war die bewegende Frage, die uns immer wieder bewegt hat. Nicht nur das Essen, sondern was mache ich jetzt mit der ganzen Energie der Aufnahme? Wo soll ich hingehen? Was ist mein Zwischenland? Oder in einer anderen Predigt hieß es die Zone 2, die nicht die Komfortzone ist, sondern da, wo man sich anstrengen muss, um hinzukommen, aber wo genau Gott einen haben will.
Also wenn ich hier erzählen sollte, was mich alles bewegt hätte, dann meldet mal heute Abend schon das Abendessen ab. ich greife nur eine Sache raus. Und die kam so als Frage gestern auf von einem der hervorragenden Prediger, übrigens von unserem Johnny Müller aus Stern im Norden, fantastisch übersetzt. Der machte in einer Seitenbemerkung die Frage auf, warum sind die Leute bei einem Weltcup-Spiel, wenn ihre Mannschaft gewonnen haben, so begeistert? Und warum sitzen die Leute in den Gemeinden, ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten, traurig da? Ja, was ist das für eine Botschaft? Du bist selbst errettet. Nicht irgendwer, du bist errettet. Und du weißt, dass du schon erlöst bist. Wir haben ja schon so viel Nahrung bekommen. Wir sind schon satt. Sind wir übersättigt? Und wo ist eigentlich unsere Begeisterung? Wo zeigen wir, dass wir Licht in Dortmund sind? Wo zeigen wir den Leuten, dass wir sie einladen können, weil wir so begeistert sind, dass wir überströmen? Das war ja auch ein Thema der ersten Gemeinde. Und das hat mich sehr bewegt und das möchte ich auch noch weiter mit aufnehmen, auch in meiner eigenen Arbeit, den Menschen zu zeigen, wir sind erlöst, wir sind satt gemacht und da ist noch so viel mehr da, die Fülle, Herr, ist dir, in dir.
Ja, also ich kann mich eigentlich, Gerd, anschließen, es gibt ganz viel zu erzählen und ich weiß auch noch gar nicht so richtig, wie ich sortiert bin. Vielleicht so ein paar Schlaglichter, die mich jetzt die Tage und auch wirklich auch die Nächte noch begleitet haben. Das ist einmal, dass Gott sein Bestes gegeben hat. Und ich mich gefragt habe, bin ich bereit, auch mein Bestes für Gott zu geben? Und ich habe auf dem Kongress gesagt, ich will das tun. Und habe aber auch gemerkt, da ist ein bisschen Angst mit bei. Was passiert dann, wenn Gott sagt, ich fordere auch dein Bestes? Und habe auch gemerkt, ich habe dieses wirklich tiefe Vertrauen in Gott, dass es mir nicht schaden wird. Und heute, als ich hier saß, habe ich gedacht, Gott hat sein Bestes gegeben und ich glaube, wir als Gemeinde sind auch ein Stück von seinem Besten. Und ich freue mich, dass ich hier in dieser Gemeinde in Dortmund bin und dass so viele Menschen da sind, die sich Gott einfach anvertrauen und auch investieren wollen. Und ich glaube, wir haben eine unglaubliche Chance, hier vielleicht dieses Bild mit dem Stadion aufzugreifen, wirklich aufzustehen und uns zu freuen und zu jubeln, dass wir Gott als unseren Herrn haben.
Ja, bei mir war es so gewesen, dass Stefan mich eigentlich mehr oder weniger überredet hat, dahin zu gehen, weil Leiterschaft, ich habe gedacht, ich leite doch nichts in der Gemeinde, was mache ich da eigentlich so? Und hatte, ach ja, und dann kommt noch dazu, ich bin Ostfriese, ich komme vom Land und habe gedacht, 7000 Leute, wo, da gehe ich doch unter. Das zählt doch irgendwie gar nicht. Naja, und dann, ja, da bin ich da dann hingekommen und ja, es war einfach toll zu sehen, wie viele Menschen mit Gott gehen, begeistert sind von ihm und das hat mich total auch mitgerissen. Und eine Sache gab es dann noch, da hat der Bill einmal gesagt, jetzt sollen doch mal alle die aufstehen im Saal, die ehrenamtlich in der Gemeinde arbeiten. Ja, ich weiß nicht, es waren über 90% und es war beeindruckend, die alle da standen. Und ja, dann hat er sich einfach auch bei uns bedankt, dass wir da mitarbeiten. Und das, ja, und bei mir ist es jetzt so, dass ich mich einfach freue, dass ich hier sein kann, dass ich hier mitarbeiten kann und ich bin mal gespannt, was Gott weiter mit mir vorhat.
Ja, in dem Bild zu bleiben, Keller und Kühltruhe sind voll. Jetzt sind Reserven wieder angelegt. Und ich glaube, da sind nicht nur Kartoffeln dabei, sondern ich glaube, da ist eine ganze Menge Brause mitgekommen gestern. Und diese Brause, wenn da Feuchtigkeit drankommt in so einem feuchten Keller, da bewegt sich was. Und das ist ja nicht nur das Motto, was wir jetzt hier drüber stehen haben, Glaube bewegt über dem Jahr, sondern auch das, was die FEG als im Bund ja mit reingenommen hat. Und was passiert denn eigentlich, wenn Glaube uns bewegt? Und das, was auch Karin schon angesprochen hatte, ich glaube, wir haben so ein häufig so ein Glaube 1.0. Ja, wir sind gerettet, wir glauben an Gott und wir versuchen uns in unserem christlichen Leben so zu arrangieren. Das klappt dann vielleicht auch mit stille Zeit, mit Gebet, mit Gottesdienstbesuch, vielleicht noch ein Hauskreis regelmäßig dazu. Aber wenn da uns was bewegt, was machen wir denn dann eigentlich? Wo geht's denn dann weiterhin? Wohin bewegt uns denn der Glaube? Und das ist dann dieses Zwischenland. Also wenn man so den Schritt raus macht aus dieser Komfortzone und man steht jetzt zwischen Glaube 1.0 und 2.0. Und wie gehen wir dann weiter? Wohin geht's denn dann weiter? Und da hat uns der Kongress unheimlich viele Antworten gegeben auf dieser Suche und auch dieses Mutmachen in diesen Glaube 2.0 rein, in die Unsicherheit, raus aus der Komfortzone. Und ich habe dann meine Unterschrift, meine Mitschriften nochmal durchgeschaut und habe überlegt, was habe ich denn da für Antworten eigentlich gefunden? Und da waren viele Sachen dabei, die jetzt auch wichtig sind, aber ein Stichwort ist mir aufgefallen, und zwar Kreativität. In einem Beitrag ist dann das auch ausgeführt worden, dass man hier auch sich von Gott führen lassen muss, aber dass man auch Kreativität entwickeln kann. Und das Stichwort Kreativität steht vor allen Dingen auch Creator. Und wer ist der größte Schöpfer? Das ist Gott. Gott hat die Menschheit geschaffen, Gott hat die Erde geschaffen. Und das ist derjenige, der die meiste Kreativität hat. Und diese Kreativität anzuzapfen, diese Kraft zu nutzen, da Schritte zu machen, das war ein Punkt. Und da haben wir ganz viele Beispiele kennengelernt, wie Gemeindegründung stattfindet, wie Menschen Erfahrungen gemacht haben, wie Menschen in Armut mit unterstützt haben, wie viele Sachen angestoßen worden sind. Und ich denke, da möchte ich auch gerne weiterdenken.
Susanne will das letzte Wort haben. Thomas auch. Ja, ich habe nicht den ganzen Kongress mitgemacht. Ich bin später dazu gestoßen. Deshalb werde ich halb so viel sprechen wie der Stefan. Ich habe eigentlich war bewegt und angesprochen und ermutigt von den meisten Vorträgen, die wir gehört haben. Am meisten von, da schließe ich auch Gerd mich an, der John Ottberg. Vor allem in seinem letzten Vortrag gestern, der hat das Bild genommen, dass Jesus gestorben ist am ersten Tag, aber der ist nicht gleich wieder aufgestanden, da war der Samstag dazwischen und der Samstag stellt die Wartezeit dar. Und ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch, ich habe Zeit meines Lebens versucht, alles zu optimieren und alles so für mein Leben und andere auch zu optimieren, die Zeit gut zu nutzen. Und Wartezeit ist in meiner Sprache so Downtime, das ist verlorene Zeit. Und ich möchte lernen, diese Wartezeit zu nutzen, um Gott näher zu kommen und bei Gott nah zu sein und von dort aus weiterzuleben.
Mich hat Gott auf eine ganz ungewöhnliche Weise angesprochen in dem Kongress. Der hat mir ganz viel Schmerz gezeigt, der unter uns ist. Und ich laufe seit gestern Abend mit dem Bild von unserem Ostergarten, von der Kreuzigungsszene im Kopf rum. Und wenn ihr mal die Augen schließt und euch daran erinnert, wenn wir am Kreuz stehen und darauf hören, auf unseren inneren Schmerz, auf unsere Verletzung, die wir so mitgekriegt haben im Leben, auf die Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, an denen wir wirklich leiden und auch da, wo wir andere verletzt haben, dann denke ich, dann sind viele von uns einfach stecken geblieben und wir stecken in diesem Zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Wir stecken im Ostersamstag fest. Wir warten, wir sehen nicht, was Gott gerade tut, dass er gerade im Reich des Todes ist und den Tod besiegt, aber wir spüren es noch nicht. Und ich wünsche uns allen, dass wir einfach diese Auferstehungsfreude, diese Osterfreude ins Herz bekommen.
Ich weiß noch nicht, ob ich zu Ende reden kann. Aber seit Mittwoch ist bei mir alles nicht mehr so, wie es war. Ich bin am Donnerstag hingefahren, super vorbereitet nach Leipzig zu einem Kongress für Leitung. Und ich dachte, ich bin ja Regionalleiter an der Musikschule, bin Gottesdienstleiter in der Gemeinde. Das ist super, das ist was für dich, da kannst du was bestimmt was mitnehmen, da sprechen Redner über Leitung und die ein oder andere Technik kannst du sicherlich auch zu Hause und in deinem Beruf anwenden. Was mich da erwartet hat, hatte ich nicht erwartet. Und meine Vorbereitung ging dahin, dass Jan Berchner mich angemeldet hat. Jan hat mein Hotelzimmer gebucht. Jan hat das Navi programmiert in seinem Auto. Ich habe mich hinten neben ihn gesetzt und wir sind mit Susanne und Silke zusammen losgefahren. Ich war total vorbereitet auf alles, was kommt. Dann ging das los mit Musik. Uns begrüßte ein freundlich grinsender junger Amerikaner und die Musik, und der forderte uns auf, zusammen Lobpreislieder zu singen. Jetzt habt ihr schon gehört, da waren 8000 Leute in der Halle. Wenn 8000 Leute singen, das macht ganz schön viel Krach. Aber wenn man die 8000 Leute nicht hört, weil die Band noch lauter spielt, das tat meinen Ohren weh und Lobpreishaltung hatte ich nicht. Ich richtete mich also auf meinem Stuhl ein und wartete auf das erste Referat, und ab dann war nichts mehr, wie es war. Weil jeder dieser Redner stellte sich in den Kontext, dass er Jesus verkündigt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich kriege irgendwelche tollen Rezepte, Techniken, wie man besser leitet. Stattdessen stand im Mittelpunkt Jesus Christus. Und im Laufe der Tage, und wie gesagt, Gerd sagte schon, wahrscheinlich ist das Abendessen heute schon kalt geworden, bis wir fertig sind. Bei mir wird es wahrscheinlich noch länger dauern, aber ich mache gleich Schluss. Für mich war ganz klar die Frage, die Jesus stellt, weil es ging um begnadete Leiter, die in der Lage sind, Visionen zu vermitteln, für die Menschen folgen und, Bill Heibels sagte es einmal ganz plastisch, wahrscheinlich sogar bereit sind, für diese Visionen in den Tod zu gehen. Und ich sagte, Jesus, ich will nicht für dich in den Tod gehen. Aber ich würde. Und so lange, wie das noch nicht passiert, will ich für ihn leben.
Ich habe auch die erste Predigt nur durchgeheult und das kam dann immer mal wieder. Was mich aber doch am meisten berührt hat, war die letzte Predigt, und die war überschrieben, das war nach der Samstagpredigt, die war überschrieben mit von Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung. Und Bill Heibels Motto ist, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und die Gemeinde steht für Jesu und Gottes Liebe und Barmherzigkeit und ganze Annahme und seine Anteilnahme an dem, wo wir stehen, Samstag. Und wir sind die Hoffnung der Welt, die total kaputt ist und sich nach Liebe sehnt und nach Barmherzigkeit und nach Anteilnahme und ganz angenommen sein. Und das sind wir alle. Wir hier und du und du und du, jeder von uns. Und das finde ich ganz toll. Und jetzt denkst du, ja, ich bin aber auch verletzt und bedürftig und hunger nach Liebe und nach Anteilnahme. Ja, da geht's euch wie mir und wie manchen von euch. Und wir sollen aber nicht verharren. Wir sollen da nicht stehen bleiben. Wir sollen uns aufmachen und einander in Anspruch nehmen und den Mut haben, uns anzusprechen, uns mitzuteilen und füreinander zu beten und dazustehen. Und das reicht. Und dann sind wir auch in der Lage, die da draußen hier reinzuholen und einzuladen und auch einladend zu sein. Ja, wollt noch jemand was sagen? Das war der Kongress. In 2 Jahren um den 11. Februar noch einmal in Hannover. Thank you.
Tun. Natürlich könnt ihr es nachher auch im Einzelgespräch tun, aber wenn da was da ist, dann möchte ich euch einfach die Chance geben, das jetzt noch zu sagen. Und ansonsten singen wir gleich noch ein Lied und beten das Glaubensbekenntnis.
Ich wollte was Löstliches sagen, nach dem, was Thomas gesagt hat, kann ich das nicht. Weil mir ist was Ähnliches diese Woche inhaltlich geschehen. Ich bin nicht in Leipzig gewesen, aber Gott bleibt auch in Dortmund. Und Anfang der Woche habe ich habe einen Bibelleseplan und ich habe Markus Kapitel 8 gelesen. Und wenn jemand mich in dieser Woche gefragt hat, warum bist du so traurig, Andy? Ich würde sagen, Markus 8, 34. Dieser Vers hat mich total genervt diese Woche. Weil es genau diese gleiche Aussage, sowas ähnlich wie, wenn jemand zu mir kommen möchte, soll er sich selbst ablehnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich habe das ist nie mein so Lieblingsvers gewesen, ist wahrscheinlich das Gegenteil, aber es hat mich nie so innerlich bewegt wie diese Woche. Und ich habe gemerkt, so wie Thomas, ich will das nicht. Gott hat mich gezeigt, eine richtige tiefe Ebene. Andy, du versuchst immer noch, dein Leben selbst zu retten. Du wirst mir nicht nachfolgen. Und ich ringe immer noch mit dem Vers. Aber ich habe gemerkt, so ähnlich wie Thomas, ich will das nicht, aber ich tue es irgendwie. Und ich brauche deine Hilfe, das zu tun. Und ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist.
Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass das wahr ist, was wir letzten Sonntag gehört haben im Gottesdienst. Bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. In einer Situation, in der Raimund und ich total hilflos waren, weil wir auch gar nichts machen konnten. hat Gott Gebet erhört. Das Gebet war noch sehr zaghaft, wie Gott, ich bin total, wir schaffen das, wie soll das gehen, und hoffentlich erhörst du das und machst das, aber irgendwie ist doch immer der Verstand da, der sagt, das kann gar nicht, und jetzt geht's wieder bergab. Ich kann das nicht jetzt konkret sagen, worum es geht, das geht um eine Person und das wäre jetzt ein bisschen doof, aber dass Gott Gebet erhört, wenn wir ihn völlig hilflos bitten, was wir letzten Sonntag gehört haben, es ist wahr.
Freitag war ich bei der Sparkasse und ihr kennt doch so einen Münzautomat. Ich sehe da auf einmal so ganz viele 2-Euro-Stücke und im ersten Moment, seid mal alle ehrlich, freut ihr euch das, um mitzunehmen. So ging es mir zumindest. Aber dann habe ich auch gedacht, kannst ja vielleicht bei der Sparkasse abgeben. Vielleicht vielleicht kommt der wieder, der das verloren hat und so. Und glücklicherweise können die halt sehen, wer jetzt piept's in meinem Ohr. Das ist gerade unangenehm. Auf jeden Fall können die dann nachfolgen, wer das ist. Aber mir geht's gar nicht mehr darum, wie das abläuft, sondern dass ich dann irgendwie, ich hätte 50 Euro so legal einfach mitnehmen können und hätte mich riesig drüber gefreut einfach. Aber es war für mich eine größere Freude, dieses Geld abzugeben. Und ich merke, da kann ich viel mehr Licht sein. Und Gott belohnt das auch sofort wieder. Ich habe gestern auch 5 Euro verloren, das hat mich auch geärgert. Aber was kriege ich? Abends Post von meiner Oma, 10 Euro drin. Also Gott belohnt das irgendwie. Ja. Und ich glaube, wenn man auf Gott vertraut, ist es eine größere Freude und er beschenkt einen immer wieder.
Ja, ich wollte euch gerne mit hineinnehmen in meine wirklich überschwängliche Freude. Mir fiel so ein, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Viele von euch wissen ja, dass ich in einem christlichen Frauenfußballteam tätig bin. Und wie das einfach bei vielen Organisationen so ist, irgendwann kommt so ein Generationsproblem auf einen zu. Ich gebe zu, man wird irgendwann zu alt, Fußball zu spielen. Mir geht es auf jeden Fall so, die Leidenschaft bleibt, aber irgendwann ist das Alter erreicht. Und so ging es einfach ganz vielen aus unserem Team, dass so ein Generationswechsel da ist. Und es sind immer mal wieder 1, 2, 3 neue hinzugekommen. Aber wenn dann so ein ganzer Schwung geht, dann reicht es eben doch nicht, um 11 Mann auf dem Platz zu bekommen. Und wir haben das lange durchbetet und es ist irgendwie... Oh ja, Entschuldigung, Frauen. Ja. Okay. Wir kommen ja aus ganz Deutschland zusammen und deswegen haben wir als Leitungsteam seit 3 Jahren eine Telefonkonferenz. Alle 14 Tage beten wir als Leitungsteam zusammen für unser Team, für die Leute in ihren Vereinen. Und es lag uns so auf dem Herzen, es muss was Neues entstehen. Wir hatten so diese... das voll auf dem Herzen, Jesus wirklich in die Mitte des Sports zu bringen. Aber irgendwie habe ich gedacht, ja, es muss auch eine Mannschaft dazu da sein. Und wenn da keine nachkommen, wie soll das funktionieren? Und dann hat sich die ganze Lage ein bisschen zugespitzt. Letztes Jahr mussten das erste Mal auch Einsätze ausfallen, weil keine nicht genügend Anmeldungen da waren. Und wir hatten das so wirklich auf dem Herzen. Im Januar hatten wir ein Trainingslager. Was wird passieren? Und wenn der eine im Leitungsteam beim Gebet mal unten war, so ein bisschen verzweifelt, wie geht's weiter, dann war der andere derjenige, der einen aufgebaut hat. Kurzum, wir haben Trainingslager gemacht und es waren 8 neue junge Spielerinnen dabei, die einfach das Team jetzt prägen. Und ich fand es einfach begeisternd, dass Gott da nicht irgendwie so 2, 3 geschickt hat, sondern wir haben an einem Turnier teilgenommen, wir Alten konnten draußen stehen und da war so ein komplett neues Team und die Arbeit geht einfach weiter. Ich habe da so Gänsehaut bekommen, weil ich gedacht habe, Gott lässt einen nicht hängen, sondern er möchte einfach, dass die Leute im Sport Jesus kennenlernen und unser Team dabei gebrauchen. Und dann schenkt er einfach mal eben so 8 neue Leute. Aber Gott wäre ja nicht Gott, wenn er noch nicht einen draufsetzen würde an diesem Wochenende. Es ist einfach so, dass wir so 2, 3 Nicht-Christen über Jahre in unserem Team mit dabei sind. Die können uns kennenlernen, die kriegen das alles mit, da brauchen wir uns nicht verstellen. Aber sie haben wirklich nur diesen Punkt bei uns, wo sie mit dem Glauben konfrontiert werden, fahren dann wieder nach Hause und haben im Glauben nichts zu tun. Und der Einsatz war vorbei und meine Freundin rief mich am Dienstagabend an und hat gesagt, dass Bianca, eine aus dem Team, schon bestimmt 5-6 Mal dabei, am Dienstag bei ihr geklingelt hat. Die wohnen in einem Ort und haben gesagt, am Wochenende ist mir klar geworden, ich muss eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das möchte ich jetzt tun und ich möchte, dass du mir dabei hilfst. Und da ist Bianca zum Glauben gekommen. Und gestern Abend habe ich eine Mail von ihr bekommen, wo drin steht, Biene, ich freue mich auf das Abenteuer mit Jesus im Sport. Sie ist Spielertrainerin bei sich selbst im Verein. Und ich dachte mir, für mich großartig, einfach das mitbegleiten zu dürfen, mal gucken, was da passiert, was sie verändern kann in der Mannschaft, wie auch immer. Gott wird sie gebrauchen und ich darf damit teilhaben. Das ist einfach genial. Und ja, meine Freude kommt da einfach voll durch.
Mich hin mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hältst die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich. Für dich nur singe ich mit aller Kraft. Dich anbeten. dich nur singe ich mit aller Kraft.
Ja, zum Abschluss wollen wir unseren Glauben bekennen. Und zwar auch deshalb, weil unsere Seele manchmal das braucht, dass wir laut sagen, woran wir glauben, um uns zu ermutigen und das zusammenzutun, um uns aufzubauen und wirklich zu bekennen, woran wir glauben, dass diese Freude übersprudelt. Und deswegen beten wir jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Bleibt im Gespräch, betet füreinander. Amen.